Grüße gehen raus an die Hörerschaft zur 201. Ausgabe des Hör doch mal zu Podcastes. Dieses Jahr der erste bei völliger Dunkelheit draußen produzierte. Denn es ist die Uhr umgestellt worden am gestrigen Sonntag, dem 29. Oktober. Und damit ist es jetzt um 20.30 Uhr, da wir hier senden und aufzeichnen, draußen stocke duster.
Okay, ich würde das jetzt bestreiten wollen, den Fakt, den du da gerade anstellst.
Welchen?
Dass es die erste Sendung in völliger Dunkelheit ist.
In diesem Jahr.
Sicher? Also erstens, also ja. In diesem Jahr sowieso nicht, weil wir im Januar, Februar und März ganz viele Sendungen in Dunkelheit hatten und meiner Meinung nach war es bei der letzten Sendung auch schon dunkel.
Na, so dunkel nicht, es war dämmerig, sagen wir es so.
Bei der letzten Sendung?
200 war Dämmerung, aber es 200, ist ja auch scheißegal. Okay. Jedenfalls fällt es mir heute ganz besonders auf, dass es draußen so düster ist.
Das liegt auch daran, dass es schon sehr lange sehr, sehr dunkel ist.
Ich blicke halt hier auch aus diesem Fenster auch auf eine nahezu unbeleuchtete Ecke von Lichterfelde.
Okay, ja, und du blickst nach Westen raus, ne?
Nee, nach Südwesten.
Nach Südwesten.
Ja.
Samstag.
Nee. Ich blicke in Richtung Uboman. Denn okay. Er hat mir geschrieben, wo er wohnt in Lichterfelde, nachdem er das neulich erwähnt hatte und mich aufgeschreckt hatte. Das sind ungefähr 700 Meter Fußweg zwischen uns. Und er ist auch im Urlaub gewesen in der vergangenen Woche, genauso wie ich. Und wir haben gesagt, wir müssen am Anfang des November dann mal Kontakt aufnehmen. Er hat mir auch schon geschrieben, in welcher Kneipe er immer Champions League guckt.
Frank, ich kann dich beruhigen. Beim letzten Podcast am Montag, den 16. Oktober 2023, ging die Sonne um 18.10 Uhr unter. Ich glaube, es war genauso dunkel wie heute.
Vermutlich, ja.
Also
es fiel mir halt heute nur drastisch auf. Ja, weil es schon... eher diese Stimmung hier in dem Zimmer war, mit dem draußen so düster.
Ja, man, nee, das ist, es fiel heute auf, dass, ich meine, ich war ja heute auch irgendwie in der Stadt und das fällt auf.
Ja, ne, die Stunde, das, die merkt man.
Genau. Ja, die Stunde merkt man.
Ich finde es ja Blödsinn, aber okay. Seit 5 Jahren ist beschlossene Sache, dass wir die Uhren nicht mehr umstellen.
Wir können uns nur nicht einigen, wohin.
Ja, ja. Also von mir aus könnten wir auch die ganze Zeit mit GMT plus 2 leben.
Ja, ja, das Problem
könnte
ist
man.
Ja, das Problem ist nur, dass es Regionen gibt, die das nicht können. So. Und es gibt aber Regionen, die das deutlich besser können. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das Problem ist so, dass diese Zeitzone halt so wahnsinnig breit ist und irgendwie von Portugal bis Russland ranreicht. Also ich glaube, Ukraine ist auch noch irgendwie mitteleuropäische Sommerzeit, MEZ, wie breit ist denn die Zone? Also bis Litauen hoch, ne? Und
ja,
ja, Finnland auf jeden Fall ja auch, ne?
Ja, das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich in der EU nicht verschiedene Zeitzonen haben wollen.
Das stimmt so nicht und ja, Portugal hat tatsächlich eine andere Zeitzone, sehe ich gerade. Und außerdem hat Großbritannien schon immer eine andere gehabt.
Ja, Großbritannien ist ja null Meridian, ne? Ist ja wohl.
Ja, genau. Und ich sehe gerade, dass die baltischen Staaten und Finnland tatsächlich auch eine andere Zeitzone hat. Die haben nämlich die Kaliningrader Zeit, UTC plus 2.
Ah ja.
Und es gibt dann noch die osteuropäische Zeit. die auch noch eine Sommerzeit haben.
Ah, oh, super.
Oh nee, Kaliningrader Zelt ist sozusagen, das ist so Enklave in Dings, weil die haben halt ähnlich wie auch Russland keine Sommerzeit, weshalb die Kaliningrader Zelt eine andere Zeit ist als die osteuropäische Zeit, weil die ja wieder umgestellt wird. Also es gibt die osteuropäische Zeitzone mit der osteuropäischen Sommerzeitzone und dann gibt's die Kaliningrader Zeitzone, die keine Sommerzeit hat.
Ich habe es hier vielleicht schon mal erzählt, ich habe den Nachdruck eines Fahrplans vom Sommer 1945.
Okay, ja, mit...
Da steht drauf, es gilt die Moskauer Zeit.
Sehr schön.
Ja, wie gesagt, also mit dem Oboman werde ich mich in nächster Zeit mal zusammensetzen müssen, weil das ist ein Orchestermusiker und der hat bestimmt was zu erzählen. Der weiß nur noch nichts von seinem Glück.
Oh, es gibt in der Wikipedia, wenn man mal nach mitteleuropäischer Zeitzone guckt, dann gibt es ganz oben die Verteilung der europäischen Zeitzonen. Und wenn man dann weiter runter guckt, dann gibt es die hypothetische Zeitzonen in Europa, wenn konsequent der Grundsatz angewendet würde, dass ein Land die Zeitzone benutzt, in der der Hauptteil des Landes liegt.
Oh.
Ja, das ist ja lustig und jetzt weißt du auch, warum wir uns bei der Sommerzeit nicht einigen können.
Ja, ja.
Weil alles, was westlich von Deutschland liegt, wäre eigentlich in der anderen Zone, in UTC, also auch Frankreich, auch Spanien und ja, das machen
klar,
wir
wenn,
aus
wenn du den Nullmeridian runterziehst, dann bist du bei bist du in Frankreich wahrscheinlich
Spanien auch, ja klar. Und deswegen ist es halt so, deswegen kriegen wir uns da auch nicht geeinigt, was wir machen wollen, weil das halt so eine riesen Zeitzone ist. So ich meine, Zeitzonen sind eh lustig und und Zeit sowieso, das ist auch so ein bisschen so, ich meine, ich weiß auch, weißt du, was ich den lustigsten Funfact finde, den es zur Zeit gibt?
Erzähl mir.
Die Zehnerzeit. Während der Französischen Revolution hat man in Frankreich mal irgendwann einen Tag mit 20 Stunden.
Oder mit 20 Stunden,
Und eine Stunde mit 100 Minuten eingeführt. Und das war so schlecht, dass man es noch während der Französischen Revolution und zwar lang und zwar relativ schnell nach 3 oder 4 Jahren wieder abgeschafft hat. Also es ist das finde ich so, okay.
Also ja,
Zeit
ja.
ist sowas, sowas Taktgebendes
für den Menschen. Es gab ja auch Versuche, den Kalender auf 400 Tage und
ja,
so.
Ja.
Das ist alles, komm. Vergiss es.
Ja, nee, wie gesagt, Zeit ist eben was sehr Lustiges. Es gibt, ich weiß nicht, ob der aufgezeichnet wurde. Auf dem Easter Egg in Wien gab es mal einen sehr spannenden Vortrag über Zeit und Zeitzonen. Ich weiß gar nicht.
War das Easter Egg?
Das war das Easter Egg in Wien. Ich habe den live gesehen.
Ich habe die Aufzeichnung, glaube ich, gesehen.
Dann können wir den eventuell verlinken. Ich guck mal, ob es den gibt. Dann kommt ihr in die Shownotes.
Das ist ein interessantes Thema, weil da im Laufe der Zeit auch immer wieder Versuche der Erinnerungen gemacht wurden und sowas, ja. Und ich kann mich auch an dieses Ding mit der Französischen Revolution
erinnern. Ich hab's gefunden, Easter Egg 19, genau. Wird verlinkt, kommt in die Shownotes.
Super.
Ja, und seit heute geht wieder die normale Zeit. Und jeder, der Winterzeit sagt, gehört geschlagen. Weiß ich nicht.
Ja, also, in der Ecke, der soll sich schämen.
Ja.
Das ist ja eigentlich unser beider Befinden jetzt gewesen.
Ja, das stimmt. Genau, das war ein sehr, sehr, also ich habe den gesehen und ich dachte so, okay, es gibt so viele Sachen, so auch so viele Länder, die so viele Absurditäten in Zeit machen.
Es gibt auch welche, die haben, ich glaube, Indien ist es, dass das nicht um eine volle Stunde verschoben ist, sondern um 6,5
ja,
oder
ja,
so.
Ja.
Da gibt's absurde Sachen.
In Asien gibt's ganz viel. Und ich glaube, am lustigsten ist Moskau, weil Moskau sagt so, ja, hier gilt überall, was in Moskau ist, das ist uns doch egal.
Ja, es gilt die Moskauer Zeit.
Ja, ja, und zwar Gesamt-Moskau, also Gesamt-Russland auch in Wladimir. Ich weiß gar nicht, oder haben sie das wieder abgeschafft? I don't know.
Das weiß ich auch nicht.
Also, da waren eine Menge lustige Dinge sind. Ja, Fakten, Fakten, Fakten.
Genau.
Kommen wir mal weg von Fakten. Hinzu, wie geht's uns denn heute? Hallo Frank.
Ja,
ich bin durch, das habe ich
vor der Sendung schon erwähnt. Paula ist durch, habe ich vorhin schon gehört. Ja, erzähl mal, warum bist du durch?
Fang du mal an mit
Okay, also ich war ja im Urlaub.
Du warst im Urlaub, das ist doch schön, dann bist du nicht durch.
Ja,
du den sinnvollen und kompetenten Teil der Sendung übernehmen.
Das ist, Gottchen, nee.
Keine Ahnung.
Nee, ich war ja wieder auf einer Nordseeinsel, auf Wangerooge, und da war die Fahrt war geplant für den 21., genau, Samstag 21. wollten wir früh hier losfahren, um dann um 15.30 Uhr die Fähre zu kriegen.
Ja.
Am Mittwoch vorher trudelte eine Mail vom Schiffsdienst und Inselbahn Wangerooge ein, dass sie am Samstag gar keine Fähre fahren lassen.
Okay.
Hintergrund ist der Ostwind gewesen.
Ja, die hatten Niedrigwasser ohne Ende.
Die hatten in der deutschen Bucht kein Wasser oder zumindest nicht genug.
Ja, der Fährverkehr war eingestellt.
Der Fährverkehr war eingestellt und sie haben uns umgebucht auf den nächsten Tag 16.30 Uhr.
Okay.
Das konnten sie mit den Leuten machen, die über die Webseite bei SIW, Wangerooge Schiffsdienst und Inselbahn, gebucht hatten, weil die hatten eine Mailadresse und die konnten sie informieren und die haben sie auch automatisch umgebucht.
Okay.
Ja, das war schon mal. Und dann haben wir natürlich sofort unseren Vermieter kontaktiert.
Mhm.
Und der meinte, bleiben Sie einen Tag länger.
Super.
Kein Problem. Kostenneutral, ne?
Ja.
Also den Urlaub praktisch um einen Tag nach hinten verschoben.
Ja, wenn das geht, ist das ja mal kein Problem.
Naja, die anderen konnten ja auch nicht weg und so. Also es war ja, ne?
Ja, wenn es auch nach hinten rausgeht und zwar bei dir und bei dem Mieter. Manchmal kommt ja denn da gleich jemand oder so und.
Ja, war nicht mehr. Okay. War halt nicht, ging ohne Probleme zu verschieben. Und im Gegensatz dazu hatten wir auf der Rückfahrt dann gestern sehr hohen Wasserstand. Also stand am Anleger sehr, sehr hoch, das Wasser.
Okay.
Ich vermute, es war einfach eine Springtide, also eine etwas erhöhte. Hm. Ja, Wetter war erste Hälfte ganz schön, dann wurde es ein bisschen grauer. Und kühl war es natürlich so. Wassertemperatur 13 Grad, also völlig unattraktiv. Luft um 16, 17, also es ging.
Oh, das ist ja relativ warm, gerade hier für Berliner Verhältnisse.
Und es war halt grau, ne? Einmal hat uns auch, als wir im Westen der Insel unterwegs waren, und dann hat es auf dem Rückweg auch mal ein heftiger Guss erwischt. Hm. Ja gut, hängst du halt wieder auf zum Trocknen, die Sachen.
Ja, klar.
Auf den waren wir nicht vorbereitet, ansonsten hätten wir nämlich etwas intensivere Regenklamotten gehabt. Aber auf den waren wir nicht vorbereitet, auf den Guss. Der war auch nicht groß annonciert im Wetter. Ja, das war's halt, ne? Ja, Wumukum-Podcast hatte ich schon erwähnt. Auf den freue ich mich, wenn der wieder aus dem Urlaub zurückkommt. Mit dem mal Kontakt aufnehmen. Oh ja, und ansonsten ist halt nicht viel passiert, ne? Gut gegessen, viel Fahrrad gefahren, einmal gen Westen, einmal gen Osten. Und da so die Veränderungen in der Dünenlandschaft beobachtet, da ist einiges im Osten der Insel abgebrochen. Mhm. Da werden sie wohl ähnliche Maßnahmen treffen müssen wie im Westen. Das haut dann die dünnen Abbruchkanten weg, das ist wirklich ganz schlimm.
Mhm.
Aber so ist das halt. Ne? Sylt kann ja auch ein Lied davon singen, was da so abbricht. Und die kriegen ja den Westwind noch ganz, ganz ja, praktisch rechtwinklig auf ihre Küste. Jo. Ja, also wie gesagt, ich habe da nicht viel erlebt und auch nicht viel Podcasts gehört. Aber Krabbenbrötchen gegessen. Sehr schön. Oh, lecker. Ja, die Preise sind gegenüber dem letzten Jahr um 30% höher gegangen, ne? Ja. Sowohl was Übernachtung als auch so die anderen Sachen angeht. Ich meine, dass Lebensmittel auf der Insel immer ein bisschen teurer waren, das war schon immer so.
Ja, natürlich.
Wir haben einfach höhere Transportkosten, ne? Das ist ganz klar. Also Gemüse und sowas ist einfach ein bisschen teurer. Aber die Luft ist halt auch super und die Ruhe, ne? Nachts keinerlei Verkehr oder so. Das ist schon schön. Ja, das ist also meine Befindlichkeit. Ich habe mich heute auch noch nicht so hier wieder eingelebt. Gut, ein bisschen Koffer ausgeräumt, ein bisschen Bilder sortiert schon mal. Ja, das war's. So, jetzt kannst du mal erzählen, warum du durch bist.
Ja, kann ich. Kann ich machen. Folgendes. Ja, Sarah ist ja auch gar nicht dabei heute, ist ja vielleicht im ein oder der anderen auch schon aufgefallen.
Das haben wir nicht erwähnt. Sorry, hätte man erwähnen können. Uiuiui. Das hat sie nicht verdient, so übergangen zu werden.
Nee, definitiv nicht.
Ja, sie ist nicht bei, aus persönlichen Gründen.
Es geht ihr nicht gut und sie war bis gerade eben auch irgendwie bei der Fahrerin irgendwie zu reden und ja. Ist mal wieder suizidal. Ja, muss man dazu an der Stelle, glaube ich, nicht sagen. Alles andere wird die Zukunft zeigen.
Das wird sie dann, sie ist ja da recht offen, im Nachhinein auch nochmal selber eventuell, nehme ich stark an, nicht eventuell, wird sie mit ziemlicher Sicherheit selber nochmal drüber berichten.
Wenn es ein Nachhinein geben wird, dann wird das wahrscheinlich passieren und davon gehen wir jetzt alle aus. Genau. Ja, nee, ansonsten, wie geht's mir sonst so? Naja, es nimmt mich halt selber gerade total mit. Das habe ich heute auch gemerkt.
Ist ja kein Wunder.
Es ist halt auch gerade sehr, sehr heftig. Also, und auch die letzten Male hat's mich auch nicht so heftig mitgenommen, aber gut, aber ja.
Da tritt ja auch kein Gewöhnungseffekt ein.
Nee, das wäre auch schlimm.
Ja, eben. Ja, das wäre wirklich schlimm.
Ja.
Gut, also drücken wir die Daumen, ne?
Ja.
Dass es ihr bald wieder besser geht.
Ja, genau.
Ja. Ich bin jetzt völlig verwirrt.
Was denn?
Weil ich auf die Uhr gucke und wir haben nicht mal 20 Minuten Befindlichkeiten.
Ach so. Ja, ich bin ja noch nicht durch.
Ach, du bist ja noch nicht durch. Nee, du hast doch gesagt, du bist durch.
Ja, das schon, aber.
Super.
Ja, das schon.
Gut.
Nee, ich also, kann ja noch deswegen zu meinen Befindlichkeiten kommen.
Ja, klar.
Aber ja, bei mir, mein Rechner ist fertig.
Ah ja.
Ich glaube, beim letzten Mal war er fertig, aber ich hatte noch Probleme mit dem Lüfter. Der war noch nicht fertig. Der ist jetzt auch fertig, sozusagen. Genau. Ich hatte dann angefangen, wieder Transportführer 2 zu spielen mit dem neuen Rechner. Das macht auch sehr viel Spaß. Läuft jetzt flüssig in 4K, es läuft hakelig in 4K, aber es sieht sehr geil aus in 4K. Und ja, dann kam letzte Woche Dienstag City Skylines 2 raus. Und seitdem, ja, habe ich dann noch eine Zeit lang abwechselnd mal das eine gespielt und mal das andere und in letzter Zeit hauptsächlich City Skylines 2. Ist ein sehr cooles Spiel.
Deswegen hattest du doch aufgerüstet.
Genau. Deswegen hatte ich ausgerüstet und das Spiel läuft auch auf meinem Rechner mit den Einstellungen, die ich eingestellt habe, ganz gut. Es gibt massive Beschwerden aus über die Performance, aber ja, ich sag mal so, es ist kein Shooter, man braucht da keine 60 FPS, 30 reichen auch aus und man braucht da kein 4K, da reichen auch irgendwie. Ich kann es sogar auf WQHD spielen, das ist auch super ausreichend. Und sie wollen auch noch was an der Performance verbessern. Und ich habe da ein, zwei Videos dann angeguckt, wo halt drinnen stand, was man so machen kann für Performance-Verbesserungen. Und das macht es ganz gut. Ich könnte es, glaube ich, mittlerweile sogar in 4K spielen, aber ich muss das nicht. So, das ist gar nicht nötig. Und Das ist ja auch ein Städtebausimulationsspiel, weil ich auch sehr lustig finde, weil jetzt fangen sie halt alle an, sich darüber aufzuregen, dass ein Städtebausimulationsspiel die Wirtschaft nicht ordentlich simuliert, wo ich so denke, so, Moment, wir sind in einem anderen Genre. Das ist auch so, wo ich so denke, so, ja, das ist so, wie wenn man sich darüber beschwert, dass irgendwie ein Wirtschaftssimulationsspiel nicht gut dazu geeignet ist, Städte aufzubauen, weil ich so denke, so, ja, gut, okay.
Ja.
Ja,
mal was nachschütten. Ich hasse diese Verschlüsse, ja. Eigentlich reiß ich die ja dann immer ab. Diese neuen, die nicht abgehen.
Ach, Prosit. Gut.
Das ist
gut. Ich hab so eine Flaschen selten, aber...
Oh. Mal ein bisschen für Hintergrundgeräusche sorgen.
Atmo.
Atmo.
Für Atmo sorgen.
Okay. Ja. Wir verbergen hier nichts.
Ja.
Ja, also da bist du schwer mit Spielereien beschäftigt.
Oh ja, tatsächlich. Und ansonsten, ja. Ja, bereite ich ansonsten, ja, nächste Woche ist denn. Ich werde jetzt die Wohnung noch mal ein bisschen aufräumen, weil dann nächste Woche ja Geburtstagsparty ansteht.
Stimmt.
Genau. Ja, ansonsten habe ich, gestern war Queere Andacht in der Verklärungskirche in Adelershof. Und da habe ich meine allererste Predigt gehalten. Ging um Körper und subversive Körper.
Subversive Körper?
So auffallende Körper halt, nicht der noch entsprechende Körper. Und für alle, die jetzt schon dabei sind und das jetzt hören, ich werde nach dem Outro meine Predigt nochmal vorlesen.
Wird das auch in die Konserve gehen?
Das geht auch in die Konserve, ja.
Okay. Das ist ja ein richtiger Cliffhanger jetzt, du.
Es gab tatsächlich auch mehrere Anfragen, ob ich das nach der Predigt, ob ich die Predigt nicht auch irgendwo veröffentlichen könnte. Ich hätte doch so viele Möglichkeiten und ich so, naja, ich kann sie ja im Podcast einspielen als Outtake.
Ja, genau.
Ja.
Das ist sozusagen der Bonustrack heute.
Genau.
Oh, der erste Bonustrack, den wir haben, ne? Hm, machen wir mal. Super.
Nein, der zweite.
Was war der erste?
Sarahs Predigt.
Stimmt. Also im Gedächtnis habe ich es wirklich nicht mehr.
Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, Frank. Also
irgendwie.
Ja.
Ich glaube, ich muss mir da mal was fürs Gedächtnis kaufen.
Nein, nicht hinter der Paywall. Bei uns gibt es keine Paywall.
Nichts hinter Paywall hier bei uns. Nein.
Nee.
Gibt's nicht. Der kommt auf die Idee mit der Paywall. Ja, ich glaub's nicht. Mein Gott, was haben die denn da? Haben die in Pinneberg irgendwas ins Wasser getan oder wie?
Keine Ahnung. Vielleicht.
Okay.
Vielleicht.
Ja. So. Was machen wir jetzt? Haben wir noch Themen?
Ja, wir haben noch Themen. Auf jeden Fall haben wir noch Themen. Wir haben als nächstes Social Media Zitate.
Genau.
Und zwar mit einer Premiere. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Aber da kommen wir dann gleich noch zu, ob ihr das so gut findet. Erstmal gehen wir die Social Media Zitate durch. Und so weit wie möglich werden wir die Links auch im Chat teilen und dazu kommen wir dann danach.
Ja.
Genau, machst du den ersten?
Anatol Stefanovic kann ich mal vorlesen. Der meint nämlich, if you don't want to be ruhig, don't sit in the Ruhebereich.
Ja. Ja.
Und dann in Folge dieses Postings auf Mastodon kommt dann von Oliver Van Derp, why we don't have an Ausrastbereich?
Apparently the whole world around the Ruhebereich always the Ausrastbereich.
Ah ja, und dann kommen natürlich so ernsthafte Leute. Kinder sind Kinder, was willst du da machen? Ja, mein Gott.
Ja,
ich finde auch. Einer dazu, die sich nicht genau in den Ruhewagen setzt, genau. Mhm. Ja, es ist, aber da kommt schon wieder so ein bisschen die Klugscheißerei hervor, finde ich. Also der Typ, der da eben sagt, Kinder sind Kinder, das hätte er sich auch sparen können. Ja, naja, egal, vergiss es. Nimm den nächsten. Der kommt von einem unserer Bekannten, nämlich von Oboman. Lies doch mal vor.
Ja, genau. Nee, wir sind ach so, nee, wir sind bei die. Habe ich wieder mal einen übersehen?
Ja, hast du einen übersehen.
Ich habe tatsächlich einen übersehen. Ja, der Oboman twittert, Y heißt jetzt Y. Warum auch immer, I don't know.
Mastodon
heißt jetzt Y. Okay, was habe ich geschrieben? Gesagt? Egal. Ja, Mastodon heißt jetzt Y.
Ja, weil er hebt damit auf die Umbenennung des guten alten Twitter ab und sagt, okay, der nächste freie Buchstabe im Alphabet wäre dann eben das Y. Ja, das ist so ein bisschen Verarsche von Musk, finde ich.
Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, man kann es lustig finden, man muss es nicht. Sagen wir es so.
Ja.
Okay, dann liest du aber den Schrecklichen vor.
Ja, da war ich jetzt dabei. Der Schreckliche schreibt, schon bei den Wikigern gab es eine Normung. Wie kommen Sie denn darauf? Haben Sie noch nie was von Odin gehört?
Der ist so. Das ist sowas von Philipp. Das könnte ein Flachwitz von Philipp sein, ja.
Ja.
Der ist so flach, dass er schön ist.
Ja. Du bist wieder dran.
Jesse Ex Machina hat eine Erkenntnis. Es wird immer früher dunkel, weil diese ganzen woken Leute den Strom für ihre E-Autos brauchen. Gerade eine halbe Stunde an einer dieser Ladesäulen verbracht. Zack, dunkel draußen.
Ja. Ja. Ja, CK schreibt, und mit diesen Kopfhörern kann man eine Nachbarstadt von Düsseldorf ausblenden. Hä? Na, die haben Active Noise Cancelling.
Ist auch so ein flacher. Oh, ist schön.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Problem-Zitat.
Nee, jetzt kommen wir zu dem, jetzt kommen wir zur Premiere. Wir haben das letzte Mal im Blue Sky Zitat drin.
Ja.
Und zwar Little Visen ist wieder aufgetaucht und postet, der Sadomado-Club in dieser bayerischen Kleinstadt befindet sich in einem Stockwerk über dem hiesigen SPD-Ortsverein. Den Unterschied merkt eh keiner.
Ja, den werden wir verlinken, aber den wird vielleicht nicht jeder lesen können.
Genau, wir sprechen ihn ja hier vor. Wenn es Leute gibt, die sagen, nee, wir wollen hier alle Sachen lesen können, schreibt das mal in die Kommentare. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir
das hinzukriegen.
Dass wir das dann alles hinkriegen, aber das machen wir nur auf speziellen Wunsch. Ansonsten, ja. Fragt uns, ansonsten, wenn ihr das lesen wollt und noch nicht bei Blue Sky seid, schreibt uns einfach an. Wir geben auch gerne vielleicht ein Key raus, ne, Frank?
Ich habe noch 3 Invite-Codes.
Ich weiß gar nicht, ich habe gerade keinen, aber da fallen immer mal welche raus. Und,
ja. Ja, damit sind wir ja eigentlich schon beim nächsten Thema, ne? Bei dem Rausfallen von Invite-Codes und.
Ja gut, ja,
ich genau. Ich habe das Thema genannt Social Media, wie und wo.
Ja, genau.
Das ist immer noch, also mich beschäftigt das immer noch.
Ja.
Ich habe ja eine Zeit lang 2 Social Media Kanäle bedient, nämlich früher hieß das mal Twitter und dann schon mal Mastodon.
Ja.
Und da ich mir kein X für ein TW vormachen lasse, bin ich da weg.
Ja.
Und bediene jetzt im Wesentlichen Mastodon.
Ja.
Ich lese zwar auf Blue Sky, aber ich fühle mich einfach dort nicht wohl.
Okay. Wo und jetzt? Auf
Blue Sky.
Ah, auf Blue Sky. Ja.
Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich habe auch Probleme, weil ich keine Bookmarks habe, ich habe keine Hashtags. Ich finde es noch ungemütlich.
Okay.
Und dazu kommt halt auch, dass ich ein als Open Source Anhänger und Fediverse Anhänger dieses Mastodon einfach viel geiler finde, weil das kann uns keiner wegkaufen, ne? Ich habe mal aus dem Denkangebot von Katharina Nocco. Möchte ich jetzt mal einsteigen.
Nee. Ich finde es jetzt so, du hast ein Einstiegszitat gesagt und ich darf darauf nicht antworten direkt. Das finde ich jetzt so, du hast eine These in den Raum gestellt und willst dann gleich noch was machen.
Welche These habe ich in den Raum
gestellt? Naja, dass Mastodon ja irgendwie so toll sei, nur weil es Open Source ist. Und ich glaube, dass das Problem dass Mastodon halt, glaube ich, ein paar Sachen tatsächlich einfach mal nicht machen wollte, nicht gemacht hat und einfach dadurch unattraktiv geworden ist und dadurch es möglich war, überhaupt für Blue Sky
dazu kommt in dem Ausschnitt auch noch
was. Daran vorbeizuziehen. Und ja, hören wir mal rein. Wir hören da mal
dazu
rein.
Sagt Dennis Horn nämlich was. Katascha hat nämlich mit Dennis Horn nochmal über dieses ganze Theater gesprochen. Und Dennis Horn ist ja einer, der den Haken dran gemacht hat. Ne?
Genau, der den Haken dran Podcast, Haken dran Podcast, genau.
Mitgemacht hat.
Genau. Okay. Wir hören mal rein.
Mich macht das ehrlich gesagt momentan auch ein bisschen traurig, auch wenn ich auch bei Blue Sky einen Account habe, dass da momentan die Nutzerzahlen so stark explodieren. Und ich frage mich, woran das halt auch liegt. Ne? Also ob das vielleicht auch daran liegt, dass man bei Blue Sky ja nur mit Invite-Code reinkommt und das dann so ein bisschen, also dieser du bist auf der Gästeliste-Effekt da ist, dass man so das Gefühl hat, das ist irgendwie so exklusiv und nicht jeder kommt hier rein.
Also erstmal, warum ich gesagt habe, dass ich mir das bei Mastodon gewünscht hätte, so wie du es beschreibst, ne? Also das gehört zum Fediverse, es ist offen, es ist frei, es ist ja eigentlich das, wie wir uns das immer wünschen. Wie es doch, wie es bitte sein mag. Ich finde das auch traurig, aber mich hat es nicht überrascht, weil ich eigentlich Zeit meines digitalen Lebens so Open-Source-Projekte immer als solche verfolgt habe, die nicht besonders schön sind und die es den Nutzerinnen und Nutzern nicht besonders einfach machen. Und ich weiß, dass ich mich bei der Geschichte immer wieder um Kopf und Kragen rede. Ich berichte in der ARD seit vielen Jahren über Digitalthemen. Ich äußere mich ähnlich zu Linux und dann kriege ich immer Ärger und böse Briefe, die dann irgendwie darauf zurückkommen. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich auf eine Plattform gehe, bei der man sich weniger Gedanken um Optik macht und in einem ersten Schritt vor eine Wahl gestellt wird, join Mastodon Social oder join a certain server, oder ob ich in einen Dialog komme und gesagt bekomme, herzlich willkommen, gib hier deinen Namen ein, los geht's, und dann sieht's auch noch schön aus. Also erstmal glaube ich, dass das ein Unterschied ist. Der ist minimal, ich weiß, aber der spielt eine große Rolle. Und
Tja. Das kann man in gewisser Weise nachvollziehen, was Dennis da sagt.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Es fehlt halt die UI. Das ist halt und
wenn er das als ein Effekt oder ein Nebeneffekt der Open Source Software ansieht. Angeht.
Ja, fast allgemein. Ich glaube, Ultraschall ist eins der Beispiele, dass es auch anders geht, aber ja, in der Regel ist es halt so, der Nerd hat seine Konsole und wer schon eine Maus an den Rechner anschließt, ist komisch.
Großartig, wenn überhaupt.
Ja. Das ist halt so, du schreibst gerade einen Sendungstitel auf, oder was?
Ja, ich schreibe gerade einen Sendungstitel.
Okay, gut, ja. Ja, sehr gut.
Ja, aber ich finde diesen Aspekt, den der Dennis Horn da erwähnt, den finde ich sehr interessant. Und ich meine, mich hat das nicht gestört, weil ich wusste von vornherein, Chaos Social ist eine Instanz und die ist CCC-nah und da gehöre ich hin, ja. Oh, sorry, ans Mikrofon gestoßen beim Gestikulieren. Ob das für an, das ist aber nicht das Alleinige.
Ich sag mal so, ich kann da immer gar nicht so mitgehen, weil ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie zu Mastodon gekommen bin, war das halt so ein bisschen so, da war halt keiner. Also, wer war denn zu der Zeit auf Mastodon, als ich dahin bin? So, also, da war das halt wirklich so. Also, ich kann mich noch dran erinnern, dass ich halt irgendwie, Also ich sag mal so, bis Musk irgendwie Twitter kaufen wollte, war es so, dass auf Mastodon so viel los war, dass ich irgendwie morgens irgendwie den, es gab Zeiten,
es genügte einmal morgens hinzugucken.
Es gab Zeiten, da habe ich meine gesamte Timeline auf Mastodon gelesen, weil mehr war, so viel war da auch los, das ging und das ging auch problemlos mit zweimal am Tag reingucken.
Mhm.
Ja, natürlich.
Ja.
Da war nicht viel. Also Mastodon war nie viel eine Zeit lang. Und dann kam ja irgendwie Musk ja irgendwie meinte so, ach, Twitter kaufen, lol. Worauf Twitter so meinte so, ja, mach doch. Worauf Musk meinte so, ja, lol. Worauf Twitter so meinte so, ja, jetzt musst du aber. Und Musk so, mäh. Und jetzt sehen wir das Ergebnis davon. Und ich meine, ja, ist ein riesen Sozialexperiment. Also, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, was das ist. Also, ja, ich finde, ich meine, ja, einerseits ist es irgendwie traurig, dass da irgendwie jetzt so Twitter zusammenbricht, obwohl die Frage ist, ist es überhaupt traurig, weil ich meine, so toll war Twitter jetzt auch nicht. Das muss man ja einfach auch mal dazu sagen. Also, das war schon immer ein sehr merkwürdiges, komisches Ding, was irgendwie, also, keine Ahnung.
Na, ich bin
keine Ahnung, wir haben irgendwie so, also viele sind bei Mastodon, viele sind ja gut, wir haben den nicht mehr so, ja, wenn alle zu Blue Sky gehen, haben wir den wieder.
Also ich habe auf, aber, das habe ich neulich schon mal gesagt, ich habe auf Mastodon eigentlich die Leute, die mir wichtig sind, die im Wesentlichen zu meiner Bubble gehören, die habe ich dort.
Also ich sag mal so, ich sag mal so, und das ist mir so ein bisschen.
Mir fehlen einige Institutionen.
Ich muss ganz klar dazu mal eine Sache sagen. Wir hatten auch bisher schon keinen gemeinsamen Ort mehr. Also dieses Mehr in diesem Satz ist eine krasse, krasse Lüge von irgendwelchen Leuten, die der Meinung waren, dass Twitter die Welt war. Und sorry, Leute, ihr habt euch, ihr hattet damals schon Unrecht, weil die Relevanz von Twitter war damals eigentlich nicht gegeben. Die Medien haben sie einfach nur erschaffen, aber eigentlich war Twitter schon damals völlig, also Twitter war auch, bevor Musk Twitter gekauft hat, bei den Leuten unter 30 irrelevant. So, ganz ehrlich,
ja,
Instagram ja, war ich würde, schon, ich würde Instagram hatte schon immer eine Relevanz und es gab schon immer die Leute, die man nur auf Facebook gefunden hat. So, also es gab immer die Leute, die man nur auf LinkedIn gefunden hat. Wir hatten noch nie einen gemeinsamen Heil. Also das ganz stimmt. Ehrlich, diese komische, geschichtsvergessene Verklärung von Twitter geht mir ernsthaft auf den Sack. So, das war nie ein schöner Ort. Also ganz ehrlich, die hatten nie eine vernünftige Moderation, auch lange vor Mast schon nicht. Die hatten nie eine vernünftige Content-Moderation. Nix hatten die. Sorry. Das war nie vernünftig. Also, da wurden
wie ist denn das auf den anderen? Du hast dann einen Überblick. Wie ist denn das auf Instagram?
Wie meinst du das jetzt?
Was mit Content-Moderation zum Beispiel?
Das
war auch die Hamas unterwegs?
Die sind, glaube ich, eher, weiß ich nicht, die sind eher auf TikTok tatsächlich, weil da fast gar keine Moderation ist. Bei mir ist sie das nicht, aber ich folge auch solchen Leuten nicht. Und jetzt endlich ist es so, dass Instagram dadurch, du hast bei Instagram ja drei, im Prinzip ist Instagram ja so ein 3-in-1, bald 4, aber das vierte kennen wir noch nicht. Das vierte ist übrigens Threads, was irgendwie so
ja, was ganz schwer startet, ne? Was das hatte einen Riesenstart am ersten Tag oder in den ersten 24 Stunden und jetzt kommt es überhaupt nicht zum Fliegen.
Das Ding ist, dass es halt in Europa gar nicht zur Verfügung steht und deshalb nicht geht. Aber Instagram hat halt drei Ebenen. Es hat einmal die Reels, da könnte Sarah beim nächsten Mal was zu sagen. Ich schaue keine Reels. Ich bin auch nicht auf TikTok. Das ist halt TikTok in Instagram integriert. Das ist wie TikTok nur in Instagram. Dann gibt's die Stories. Das ist im Prinzip, man postet was und nach 24 Stunden ist es wieder weg. Das ist so ein soziales Netzwerk, als Netzwerkstatus. Es ist so wie WhatsApp-Status, muss man sich das vorstellen, nur halt in einem sozialen Netzwerk. Also das ist das, was man sich... Und es gibt Beiträge. Und Beiträge ist das Einzige, was du überhaupt verlinken kannst. Mm. Und deswegen ist das alles so ein bisschen... Und ja, es ist sehr, sehr... So. Aber man kann zumindest, das ist meine Erfahrung, sehr viel besser darüber tatsächlich in gewissen Zielgruppen Menschen erreichen. Also wir haben ja tatsächlich uns hier in der Nachbarschaft einen queeren Treff aufgebaut, zu dem regelmäßig so irgendwas um die 10 Leute kommen. Und ich meine, das hast du auf Twitter nicht geschafft. Sorry, not sorry. Und zwar auch nicht zu den besten Zeiten.
Also ich glaube auch, dass du hast mit Sicherheit recht, wenn du sagst, dass diese ganzen Medien, die wir da haben, TikTok und wie auch immer sie heißen, die haben ihren speziellen Altersgruppenbereich. Wir haben ja auch, und da hast du sicher recht, dass die Jugendlichen nicht auf Twitter waren.
Das waren
Leute, die waren ausgewachsene Journalisten zum Beispiel.
Ja,
das waren ausgewachsene Institutionen.
Und die Blogosphäre halt, ne? Also die Leute, die da schon immer waren.
Ja.
So hier Republika.
Ja, genau. So. Und die Jüngeren waren eine Zeit lang auf Facebook und dann aber, als dort die Eltern ankamen, haben die sich ja auch weggemacht.
Stimmt,
ne? Als
die Eltern auf. Stimmt. Ja.
Ja, das war so eine Welle, als Facebook bei
ich
Älteren.
Ich finde es ja immer spannend, wenn Leute so kommen und meinen so, ha, du machst einen Podcast. Oder ich habe tatsächlich, habe ich mal von jemandem eine Rückmeldung bekommen, so, aber euer Podcast klingt ja schon sehr professionell, wo ich so dachte so, ach ja, stimmt, ja. Heutzutage haben Leute andere Anforderungen, wie ein Podcast zu klingen hat. Ich vergaß. Es ist ja so, wo ich so dachte so, ja, 2016 hat man vorher nicht angefangen, bevor man so klang. Das ist heute anders.
Ja.
Das ist so, ich dachte, scheiße. Das ist so, ja, es stimmt. Ja. So, Multitrack-Aufnahmen durch Auphonic schieben ist heute nicht mehr Standard für Privatpodcasts. Auch wenn es traurig ist, das ist leider
ja,
so.
Ja, da ist einiges Schlimmes zu hören teilweise.
Also aber nicht jetzt inhaltlich, sondern wirklich Audioqualitätmäßig.
Audioqualitätmäßig,
also
ja.
Auch manches, was inhaltlich sehr schön ist, hat manchmal eine eher prekäre Audioqualität.
Bis zu einem gewissen Grad an Inhalt bin ich sogar tolerant.
Ja. Ja, aber es ist...
Aber dieses, ich glaube, dieses ganze Kapitel Social Media ist im Moment in einer Phase, wo man noch nicht, wo man vielleicht auch gar nicht haben will, dass sich das irgendwie zu einem bestimmten Zustand setzt oder durchsetzt.
Ja, das stimmt. Das ist.
Also ich finde halt nach wie vor diese Situation bei Blue Sky mit dem Betreiber. Womit machen die ihr Geld?
Ja, das ist.
Das ist alles undurchsichtig.
Ja, das stimmt.
Und bei Mastodon, da macht keiner Geld, da machen alle freiwillig mit.
Ja, das ist halt auch irgendwie das Problem so. Also weil erstens, da machen auch Leute irgendwie Geld und da fließt auch viel Geld rein und.
Meinst du bei Mastodon?
Ja, natürlich. Das ist ja auch kein Geheimnis, das weiß man ja.
Also, naja, kann ja sein. Wenn es mir auf dem teuren Server nicht gefällt, dann ziehe ich halt um. Das ist ja leicht machbar.
Nö, also es ist ja zum Beispiel kein Geheimnis, dass zum Beispiel große EU-Fonds, die Entwicklung von Mastodon finanziert haben, zum Beispiel. Auch das muss ja alles finanziert werden.
Ja, klar.
Und auch damit hast du natürlich auch eine Entscheidungsmacht, ne? Also auch die Entscheidung.
Digital Courage verlangt übrigens auch 1 Euro pro Monat vom Account.
Okay.
Digital Courage ist nicht frei. Kostenfrei.
Okay. Gut. Ja, gut. Ja, es ist.
Wobei ich ja sage, wenn es gut ist, zahle ich auch was für.
Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin
kein Anhänger dieser Gratis-Mentalität.
Keine Ahnung.
Wenn die ihren Job ordentlich machen, können sie damit auch gerne.
Zahlst du für YouTube Premium?
Nein.
Du nutzt doch kein YouTube, ne?
Ich bin kein YouTuber. Ich gucke bei YouTube einige Bahnkanäle, aber mehr auch nicht.
Ja, aber zahlst dafür auch nicht.
Nö.
Siehst du?
Ich zahle mit meinen Daten.
Naja, aber es gibt ja YouTube Premium, um denn halt nicht Werbung an sich angucken zu
müssen. Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, auch, das ist ja gerade, wenn du sonst auch die App manchmal nimmst, ganz attraktiv, weil da kannst du es denn nicht blocken. Einmal, ja. Ich gucke halt schon denn öfter mal YouTube-Videos, deswegen. Aber da ist dann halt auch so, naja, war doch immer schon kostenlos. Also dieses, ja, so dieses, ich finde YouTube Premium ist dieses schöne, ist ein schönes Beispiel dafür, dass dieses so, naja, wenn ihr statt Werbung uns einfach was bezahlen lasst, dann bezahlen wir auch. Das ist halt auch ein Strohmann-Argument gewesen. Weil es funktioniert halt nicht. Weil die Leute blocken halt doch weiter die Werbung, anstatt zu sagen so, oh, jetzt habt ihr uns ja endlich mal die Funktion gegeben, die wir immer haben wollten. Und jetzt bezahlen wir auch jetzt so. Die Leute sagen halt, nö.
Und also was der Sofa-Reporter hier gerade im Chat anmerkt, finde ich auch ganz interessant. Er sagt nämlich, dass es schade ist, dass wir keinen gemeinsamen Ort mehr haben. Die einen sind dort, die anderen dort.
Ja.
Und das ist sicher richtig. Das ist richtig. Das macht einem das Leben auch ein bisschen komplizierter, ne? Weil man eben nicht einen Ort hat, wo man seine Peer Group erreicht.
Ja, ich sag mal so, das hängt aber, glaube ich, auch sehr von der Peer Group ab und was man selber für eine Peer Group hat. Also ich glaube, dass es auf Twitter war eine sehr kleine Peer Group, hatte da ihr Zuhause und die hat es jetzt halt nicht mehr, weil sich Twitter geändert hat, aber das zu generalisieren stimmt halt nicht und ja, Internet-Luxus-Verhältnisse haben sich schon immer verändert ja. Und da jetzt und nee, das traf auch nicht nur auf die Kids zu, dass die da waren, das traf auch auf die, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30-Jährigen zu, die waren auch schon lang, viel, viel länger als schon viel, viel länger und viel, viel früher, viel, viel öfter als auf Instagram und ganz ehrlich, es gibt auch so Communities, die in gewissen Kreisen verbreitet sind, die kaum einer kennt. Also ich sage nur FetLife. Also und nein, ich gehe jetzt nicht darauf ein, was das ist. Wer will, kann es googeln.
Ja, also mir wäre es auch lieber, wenn ich nur einen sozialen Kanal bedienen müsste oder lesen müsste.
Puh, warum?
Ich sehe es aber, naja, gut, also zwei kann ich noch handeln.
Ja, warum? Es ist doch viel, also keine Ahnung, ich finde es viel cooler irgendwie, dass ich für Diebel, ich finde eigentlich spezialisierte Kanäle, wo ich genau meine Community denn auch finde und auch alle finde und der weiß, okay, hier gelten jetzt auch diese Regeln,
und zwar global,
die finde ich viel besser. Also
mir stellt sich das die Situation im Moment so dar, dass ich dass zwischen den Leuten, die ich auf Blue Sky erreiche und denen auf Mastodon, da gibt es Überschneidungen. Eine Überschneidung ist gerade im Chat, nämlich der Sofa-Reporter.
Ja.
Da gibt es Überschneidungen, aber die sind relativ klein und ich glaube, das liegt auch daran, dass Blue Sky immer noch so eine Gästelisten-Mentalität hat mit den Invites.
Mhm.
Ich bin gespannt, was passiert, wenn Blue Sky diese Restriktion mal aufgibt. Ob es dann wirklich so ist, wie Dennis Horn sagt, das ist so einfach, da gehen sie dann alle hin. Denn da hat er recht. Es ist einfach. Du gibst deine Mailadresse ein, du gibst ein Passwort ein und basta, bist da.
Ja, ja.
Kriegst gleich mögliche Follower an. Ja, es ist halt.
Ja, das ist dieses. Ja, ich finde auch, dass bei Mastodon echt so ein paar Features halt echt auch, ja, versäumt wurden. Also dieses, ich glaube, dieses, dass man den Repost nicht eingeführt hat, aus politischen Gründen, muss man ja auch immerhin sagen.
Du meinst den Repost mit Kommentar?
Den sogenannten
Kommentar Drüko, drüber.
Genau.
Druck, ja.
Drüko,
Kommentar, ja.
Ja, Drüko, genau. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war. Aber ich glaube, was man wirklich versäumt hat und was, glaube ich, auch gar nicht so sehr gesehen wird, ist diese, dass man die Antworten, dass man die Möglichkeit, wie Antworten angezeigt werden, weil ich merke sehr, sehr stark, wie sehr ich das mag, wenn ich, wenn sozusagen mein Follower, und zwar nur der, dem ich folge, antwortet auf irgendeinen Post, dass der Post angezeigt wird. Das hat Twitter irgendwann mal eingeführt, das war früher mal nicht so.
Das hat Blue Sky jetzt auch.
Das hat Blue Sky von Anfang an und Mastodon nicht. Mhm. Und bei Mastodon hat mich das schon früher genervt. Und jetzt,
ich habe ja schon früher gesagt, dass es mir schwerfällt, auf Mastodon gewissen Unterhaltungen zu folgen. Das wird einem dadurch schwer gemacht.
Ja, genau das. Und das sind so diese Designentscheidungen, die halt dazu führen, dass Mastodon halt es nicht geschafft hat, muss man mal ganz klar so sagen, hier die vorhandene Vorherrschaft in dauerhaft auszubauen. Und das ist einfach mal, ja, ein Versagen, was man feststellen muss.
Ja, ich glaube, sie wollten einfach nicht, sie wollten nicht zu Twitter-ähnlich sein.
Ja.
Und dabei haben sie sich aber einiges vergurkt.
Ja.
Ich glaube, sie wollten einfach sich von Twitter unterscheiden.
Ja.
Aber das haben sie an Stellen gemacht, wo es ihnen letztlich geschadet hat oder sie gebremst hat in ihrer Popularität.
Ja, das stimmt.
Ja, also es wird interessant, wie das weitergeht, ne? Also es ist, übrigens, Pebble hat aufgegeben, T2 hießen die mal, t2.com, haben sich dann umbenannt in Pebble.
Okay.
Das war sowas Ähnliches wie Threads, die haben neulich eine Mail geschickt, ich hatte mir da mal einen Account geklickt, aber da war außer mir niemand.
Okay.
Jedenfalls hier aus meiner Blase. Und die haben eine Mail geschickt, dass sie den Betrieb wohl morgen oder übermorgen einstellen.
Mhm.
Die haben also eingesehen, das wird nichts.
Mhm.
Gut. Wie das bei Threads wird, wenn sie sich mal mit den EU-Regularien umgeschlagen haben, bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Also für mich spielt es keine Rolle, weil alles, was mit Zucker zusammenhängt, ist für mich schädlich.
Ja.
Sehe ich als schädlich an. Also Zucker kommt mir nicht auf den Rechner oder aufs Handy. Mhm. Den Typ habe ich genascht.
Ja.
So, dazu möchte ich aber jetzt nicht mehr sagen.
Nee. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, oder?
Oh, ganz, ganz großer Sprung.
Ja.
Da hast du angeschleppt.
Hab ich angestimmt, ich hab's angeschleppt. Bündnis Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht hat jetzt irgendwie mal angefangen, das zu tun, was sie irgendwie seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren sagt, so, ja, irgendwann vielleicht mal. Und jetzt ist irgendwie irgendwann vielleicht mal. Und ja, Sarah Wagenknecht hat gesagt, sie tritt aus der Linkspartei aus und hat vor, eine eigene Partei zu gründen, mit der sie auf jeden Fall zu Europa antreten will. Und es ist noch nicht ganz klar, ob und zu welchen Landtagswahlen im Osten sie antritt. Also vielleicht zu allen, vielleicht nicht in Thüringen, das ist noch nicht ganz klar.
Mhm.
Ja, wegen Ramelow. Man will eventuell Ramelow nicht die Stimmen klauen. Aber das weiß man noch nicht. Also es kommt auch drauf an, wie viel, also ob sie es schaffen. Also eigentlich wollen sie bei allen antreten. Genau. So, sie wollen auch irgendwie im Bundestag bleiben.
Ja, im Moment sind es wohl 10, neun, noch außer ihr noch 9 andere.
Genau, es sind 10.
Die diesem Bündnis angehören.
Genau, unter anderem die ehemalige Fraktionsvorsitzende. Amira Mohamed Ali.
Mohamed Ali ist etwas merkwürdig. Da stutze ich jedes Mal, weil ich denke, da kriege ich gleich einen auf die Fresse.
Frank Nitsche. Also, ernsthaft?
Du kennst doch den Boxer.
Ach so, oh ja.
Du kennst doch Muhammad Ali.
Ja.
Und das assoziiere ich in dem Fall immer.
Ach so, okay.
Und ja, da fühle ich mich mal, da ducke ich mich immer weg.
Ja, sind auch so ein paar andere sind noch mit rübergegangen. Klaus Ernst sagt einem, glaube ich, noch
kind
was. Ja, ansonsten irgendwie eine interessante Mischung. Ich bin mal gespannt, wie ich glaube, die und so, sie sagen halt so, reden ja auch wieder so, ja, die Parteien, die können das alle nicht, die AfD auch nicht.
Ja.
So, Also ja, wir haben jetzt hier eine Partei, die sagt so, ja, die Altparteien und die AfD mitmeint. Finde ich irgendwie mal ganz schön.
Ja, hat was.
Hat irgendwie was. So, wir haben auf einmal ein sehr interessantes politisches Angebot in Deutschland, was wir so bisher innerhalb des Parteienspektrums wählbar nicht haben.
Meinst du denn, dass wir mit Sarah Wagenknecht und ihrer Bewegung eine ernsthafte Linke haben?
Was heißt eine ernsthafte Linke? Also wir haben auf jeden Fall ein linkes Angebot, was wir so im Moment nicht haben. Also wir haben eine Partei, die sagt, okay, wir wollen eine klar dezidiert linke Wirtschaftspolitik machen mit Vermögenssteuer, mit oder Vermögensabgabe, mit Erbschaftssteuer und.
Generell ein bisschen mehr von oben nach unten verteilen, ne?
Genau, und gleichzeitig aber eine klar konservative bis reaktionäre Gesellschaftspolitik. Muss man nicht mögen, mag ich auch nicht, aber haben wir so bisher nicht. Sie spricht ganz klar einen linkskonservativen Wählerkreis an, der sonst eventuell AfD wählt oder es sich vielleicht überlegt. So, gerade so, also, ich sag mal so, das ist so, so, ich stell mir so vor, der typische ostdeutsche Wähler, der halt bisher schon immer Linkspartei gewählt hat, weil haben wir schon immer so gemacht. Ich glaube, der ist bei Sarah Wagenknecht durchaus besser aufgehoben.
Die Taz hat ja einen Gastartikel heute von Sarah Wagenknecht veröffentlicht auf der Diskussions- und Meinungsseite.
Oh, die Taz wollte etwas sagen, was Sarah Wagenknecht lieber selber sagt.
Die Taz hat sehr viel Prügel für diesen Gastartikel gekriegt. Sehr viel Prügel. Also Mario Sixtus hat ihr da echt ein paar Dinger übergebraten. So, das erste Posting endete: Hallo Taz Chefredaktion, niemand zu Hause? Ich empfinde diesen Artikel im Wesentlichen als ein, ich sag's mal ganz hart, Bauernfängerartikel für Rentner.
Ja.
Es wird sehr viel der Unzufriedenheit der kleinen Leute, der Leute, die eben nicht oben schwimmen mit ihren Porsches und ihren Privatflugzeugen, die spricht man an, aber richtige Lösungen gibt's außer im Bereich vom 14 Euro Mindestlohn gibt's keine ganz großen Sachen, ne? Also da
wird weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube,
hier heißt es zum Beispiel, statt 10 Milliarden Euro Steuergeld in eine spekulative Aktienrente zu versenken, sollte das deutsche Rentensystem nach dem Vorbild Österreichs umgebaut werden, wo ein langjährig Versicherter im Monat fast 800 Euro mehr zur Verfügung hat. Das klingt schön, aber wie willst du das finanzieren? Wie lange soll diese Umstellungsphase dauern und sowas? Da sind viel Sprüche drin. Ich finde es ja okay, dass das mal jemand überhaupt thematisiert, dass es überhaupt mal gesagt wird, dass da was zu tun ist. Ja. Das ist ja schon mal was wert.
Ich sag mal, da sind auch viele, die Privatisierung, Kommunalisierung existierender Dienstleistungen muss gestoppt werden. Da
Privat- ja, richtig.
Wohnungsunternehmen im heutigen Zinsumfeld kaum noch bauen müssen, kommunale und gemeinnützige Anbieter übernehmen und durch zinsgünstige KfW-Darlehen unterstützt werden. Kann man jetzt auch erstmal nichts gegen sagen. Genau. Ja gut, Außenpolitik ist halt Wagenknecht, die ist halt Russland, ne? Muss man halt mögen.
Ja, und deswegen ist sie für mich nicht wählbar.
Du, ganz ehrlich, sie ist für mich auch nicht wählbar aus vielen Gründen. Ich meine, also, sie hat auch keine vernünftige Queerpolitik. Also, ne, ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht.
Stimmt, darauf habe ich gar nicht geachtet, aber da ne, du mehr. Ja, okay.
Aber ganz ehrlich, es geht hier auch nicht um mich und es geht auch nicht um dich. Es geht darum.
Es geht um Deutschland.
Was hast du so gesagt?
Es geht um unser Land.
Ja,
sie hat auch recht, wenn sie sagt, da ist viel vertrottelt worden und liegen gelassen, auf Verschleiß gefahren, hat sie völlig recht.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine Stimme, das ist auch eine politische Stimme, die wir in diesem Land dringend brauchen. Das ist eine Stimme von links, die sagt, so geht's hier nicht. Die halt sagt so, Leute, wir können hier gerne Klimaschutz machen, aber Leute, wir können ihn doch, aber das bringt doch, und auch die wirklich so teilweise auch so eine Verkrampfung da mal rausnehmen. Ich bin sehr gespannt, was da draus wird. Sagen wir mal.
Da bin ich auch, auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt. Wobei ich natürlich so bei Leuten wie Klaus Ernst so meine Zweifel
habe. Den magst du nicht.
Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich halte ihn für einen absoluten Sprüchbeutel.
Ja gut, Sarah Wagenknecht, aber selber jetzt auch. Also
zu einem Gutteil ja.
Also Wagenknecht.
Also was ich ihr immer noch zubillige, ist, dass sie zu was Soziales Umfeld angeht, Rentenpolitik und das alles, was so im Umfeld von Arbeitsmarkt und Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, da sehe ich noch eine wirklich vernünftige linke Position bei ihr.
Ja, aber
das nehme ich ihr noch ab. Was mich halt stört, ist diese Außenpolitik. Zu sagen, raus aus der NATO, das geht überhaupt nicht.
Nee. Ja, aber das ist ja dann auch politisch nicht umsetzbar. Ich meine, jetzt endlich ist es so, erstens ist es, glaube ich, so, dass einerseits ist es so, wir haben halt eine Alternative, die für, ich glaube, für viele Menschen ohne Bauchschmerzen besser wählbar ist als die AfD.
Allerdings.
So, ja, und das ist in diesem Land, glaube ich, nichts Schlechtes. Also ich glaube, dass so ein Bündnis, was auch wirklich gucken will, dass da keine AfD-Leute reinkommen, politische Unterstützung bekommt, ist deutlich besser als eine AfD. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für die Linkspartei. Und ich glaube, die Leute sagen alle so, das ist jetzt die Katastrophe für die Linkspartei. Dass das für die Linkspartei kann das nur gut sein, weil die können jetzt endlich mal die Politik machen, die sie wollen, nämlich eine moderne, aufgeschlossene Politik. Und
die können jetzt, innerparteilichen Querelen, nämlich jetzt erstmal groß.
Und die haben auch eine breitere Wählerbasis, weil ich habe die Linken nicht gewählt wegen Sarah Wagenknecht, und das sage ich ganz ehrlich. Also ich habe gesagt, ich wähle euch nicht, wenn ihr die Wagenknecht da drin habt. So, ich will keine Partei, die so jemanden da drin
hat. Das stimmt. Und das kann gut sein, dass das sogar der Linkspartei einen Aufschwung gibt, weil, wie du sagst, die Leute, die sie gemieden haben, weil sie die Wagenknecht drin gesehen haben, das kann gut sein, dass die jetzt beherzter die Linke wählen. Ja.
Und jetzt endlich ist es so, man muss bei der Linken ja auch immer sagen, das heißt so, ja, keine Ahnung, die hat ja so Probleme, in den Bundestag zu gehen, und die war ja, ich meine, jetzt endlich müssen die drei Direktmandate im Osten gewinnen. So. Mhm. Und ich meine, beim letzten Mal haben sie sogar, beim letzten Mal hat er Chaya gegen Pau gewonnen, dafür gab es eins in Leipzig. Gut, die Frage ist, ob Gysi nochmal antritt, keine Ahnung.
Weiß man nicht.
Der ist ja mittlerweile auch ein wenig älter. Aber ja, keine Ahnung.
Aber der Kopf scheint noch zu funktionieren, ne?
Wie meinst du das?
Na, also er ist noch ganz fit.
Ja, kommt immer auf die Politik an, die er machen will, aber ja.
Man hört aber von Gysi mehr als von Lafontaine.
Das stimmt, aber er hat auch sehr komische Meinungen zum Gendern zum Beispiel.
Mhm. Also, ja gut, musst du wissen.
Ja, er ist jetzt
It's not auch, my department.
Nein, ist auch in Ordnung. ist hier auch nichts, was dich jetzt groß betrifft. Ja.
Ja, also das wird spannend, ne?
Ja, genau.
So. Wir haben darüber hinaus noch mehr Themen.
Ja, natürlich. Kommen wir ins...
Wir müssen uns aushalten.
Ja, stimmt. Das mit den drei Wahlkreisen wurde im neuen Wahlgesetz abgeschafft. Das ist richtig. Kommt hier raus aus dem Chat. Oh, ja, das ist richtig. Das ist abgeschafft worden. Stimmt. Da war was. Ja, es geht nur noch die 5%-Klausel. Ja, die letzte gibt's nicht mehr im aktuellen Wahlgesetz, das stimmt, das ist
stimmt, richtig. Das könnte eng werden, ne?
Das wird sehr, sehr eng, ja.
Ja.
Ja, das ist ein guter Hinweis, das ist richtig. Dann kommen wir jetzt ins Ausland. Und zwar nach Nahost oder Gaza, besser gesagt.
Wir gehen aufs Eis, ne? Das ist ein ganz dünnes Eis.
Da waren wir ja letztes Mal schon drauf. Ich glaube, viel mehr drauf gehen als letztes Mal gar nicht. es ist jetzt, glaube ich, auch mehr so ein bisschen Chronistenpflicht. erstmal bei Gaza, weil ich glaube, das ist um denn das danach, also es ist halt so, die Bodenoffensive hat bis jetzt noch nicht begonnen, Stand heute. Es ist immer von Operationen im Gazastreifen zu hören, aber es wird immer betont,
dass wir sein doch schon mal, da war doch schon mal so eine militärische Spezialoperation.
Echt?
Ja.
So, ja, gut, so.
In der Ukraine läuft auch eine militärische Spezialoperation. Dieser Drei-Tage-Krieg, der da in der Ukraine schon seit über 600 Tagen andauert.
Frank?
Ja?
Ich finde, dass solche Vergleiche sich verbinden.
Okay.
Also ich finde, ich weiß, dass gerade aus der deutschen Linken teilweise Russland-Israel-Vergleiche kommen.
Nein, den habe ich nicht gezogen.
Indirekt schon. Ich fand ihn jetzt gezogen und wollte mich davon distanzieren.
Okay, gut.
Wenn du ihn nicht gezogen hast, ist es gut, dass du es nochmal klarstellst. Ich habe ihn gesehen, deswegen habe ich darauf
hingewiesen. Okay, war nicht so gemeint. Ich wollte nur darauf hinweisen, gut. Wir hatten schon ein UKW 115, haben wir das letzte Mal schon verlinkt. Ich denke, wir müssen was diese ganze Situation in Nahost angeht, mal wieder auf eine UKW-Folge antworten. Die beiden sind da erheblich kompetenter und auch energiereicher am Thema als wir, ne?
Ja, weiß ich nicht.
Also ich guck halt nur mit Schrecken dahin, weil die, und jetzt mache ich mich sicherlich wieder unbeliebt, weil die Zivilbevölkerung halt unheimlich leidet, auf beiden Seiten, ne?
Ja.
Die Israelis haben gelitten unter dem Angriff und
leiden auch immer noch, weil die Geiseln noch nicht zurück sind.
Die Geiseln sind noch, heute ist eine Soldatin befreit worden, ne?
Ja, und leider auch immer noch unter Raketenbeschuss. Das muss.
Ja,
ich meine,
die haben immer noch Munition.
Es wird immer noch ohne Ende werden Raketen auf Israel abgefeuert. Das darf man halt auch immer nicht vergessen. Und
nee,
ich weiß auch nicht, was da in der UNO zum Beispiel passiert. Also, aber das, gut, das ist ja, glaube ich, nochmal so ein ganz eigenes Kapitel. Das müssen wir jetzt ja nicht aufmachen, aber da dachte ich auch so, was geht denn da ab, Leute? Aber gut.
Meintest du diese Guterres-Äußerung?
Ja, im keine Ahnung. Die hab ich ja noch.
Der wohl, wenn ich das recht verstanden habe, gesagt hat, das habt ihr euch selber zuzuschreiben mit eurer Siedlungspolitik. Habt ihr den Hass geschürt, der jetzt auf euch niederprasselt?
Ich möchte nämlich dazu politisch nicht äußern. Sagt man ja
wahrscheinlich auch vernünftiger.
Das ist, glaube ich, die diplomatische Antwort auf das Ding. Nee, ich meine eher diese UN-Vollversammlungsrevolution und Resolution und auch das Verhalten von Deutschland. Diese Resolution ist abzulehnen. Ich weiß nicht, wie man sich da enthalten kann. Entschuldigung.
Und gerade als Deutschland.
Ja, es geht gar nicht. Also,
ja, stimmt.
Also,
du meinst diese Resolution, die den Hamas-Terror nicht erwähnt hat?
Ja, natürlich. Also, dass man sich da nicht irgendwie klar und deutlich sagt, also so eine Resolution kann Deutschland nicht unterstützen. Da habe ich kein Verständnis für. Entschuldigung.
Also mich hat die Enthaltung auch einigermaßen gewundert.
Aber ja, das ist sowieso
gewundert.
Ich bin tatsächlich seit diesem Massaker der Hamas bin ich tatsächlich deutlich mehr auf der Seite Israels, als ich es früher war. Also bei mir ist das auch tatsächlich ganz klar eine Zeitenwende. Ich war früher nie so sehr auf der Seite Israel, wie ich es jetzt bin. Und ich sage so, ja, die haben das Recht und ja, die haben da gerade das Recht, mal in Gaza einzurücken. Und man muss ganz ehrlich sagen, so, ja, es gibt da gerade unendliches ziviles Leid es gibt ja gerade großes Leid unter der palästinensischen Zivilbevölkerung. Aber der Grund dafür ist die Hamas. Weil die Hamas missbraucht diese Menschen als menschliche Schutzschilde. Der Grund ist
nicht und Israel. Auch als Propagandainstrument, wenn du dir
natürlich,
aber ganz der ehrlich, Hamas,
ja, aber ganz
die ehrlich, ich mir nicht angucke, aber TikTok soll davon voll sein.
Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, wir hatten beim letzten Mal, darauf wollte ich jetzt auch noch eingehen. Genau, Israel verteidigt sich natürlich. Ich sehe das völlig genauso. Klar, also Israel hat das Recht, jeder Staat, der angegriffen wurde, hat das Recht, sich zu verteidigen. Und deswegen.
Und ich ziehe jetzt nochmal einen Vergleich zur Ukraine, die sind angegriffen worden.
Ja, natürlich.
Das
genau
ist genau dieselbe Situation. Da kommt einer in dein Land, schießt deine Leute ab. Das ist genau dieselbe Situation.
Genau,
da hat Israel genauso das Recht, wie die Ukraine das Recht
hat, sich zu verteidigen. Genau. Und jeder Vergleich zwischen Israel und Russland verbietet sich an der Stelle, weil zwischen ja.
Israel und Russland natürlich.
Ja, na klar. Ja gut, dass sie, ganz ehrlich, die Hamas ist kein Staat, das ist eine Terrororganisation. Ich meine, ja, wir können jetzt darüber reden, ob Russland Staatsterrorismus macht oder nicht und das bejahen, aber das ist ein anderes Thema an der Stelle.
Ja, aber wie im Chat gefragt wird, was soll denn Israel jetzt anderes tun, als sich zu verteidigen?
Ja,
sollen die sich da in Sesseln setzen und gucken, wie in den Kibbuzen die Leute abgeschlachtet werden? Oder wie?
Nee, natürlich nicht. Also, ich meine, ich bin ja nochmal gespannt, wie das da politisch denn jetzt irgendwie weitergeht, auch innenpolitisch. Weil.
Ja.
Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ich meine, dass Netanyahu das nicht überleben wird, politisch ist klar. Aber man sieht, wie verzweifelt er ist. Also auch wie er sich auch selber, wie er auch selber tatsächlich immer mehr, also ich glaube, er hat auch die Führung nicht mehr in der Hand. Die Führung liegt bei jemandem, den man sich mal sehr genau angucken sollte. Das ist der Verteidigungsminister. Auch ein Likud-Politiker, lange Zeit General, war irgendwie Oberbefehlhaber beim letzten Gazakrieg, den man, der eigentlich nach dem Überfall schon gesagt hat, okay, jetzt machen wir hier Hamas raus aus Gaza. Und ja, genau.
15, weißt du, was mich wundert?
Der ist ja auch sehr spannend, weil dieser Mensch, der ist ja so ein bisschen, der war ja irgendwie in Netanyahus Regierung und der hat ja dann die Justizreform kritisiert, woraufhin ihn Netanyahu ja aus dem
rausgeschmissen hat
und den wieder einsetzen musste. Auf ja. Druck aller.
Der Spiegel meldet übrigens zitiert die New York Times Recherche, Israel soll den Hamas-Angriff trotz Überwachung noch kurz vor Beginn für unmöglich gehalten haben.
Ja.
Überwachte die Vorbereitungen der Hamas-Angreifer und hielt es wohl dennoch nicht für nötig, den Premier zu wecken. Das meldet die New York Times unter Berufung auf Geheimdienstquellen. Also da scheint im Geheimdienstumfeld und im Verteidigungsministerium einiges auch total daneben gelaufen zu sein.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen, Pavel hat er das ja in UKW thematisiert. Und hat mal gesagt so, okay, was ist da eigentlich passiert? Also so, ja, also hier die Hamas, die wird irgendwie einen Cyberangriff auf die Sache machen und dann wird sie irgendwie mit Booten angreifen und dann wird sie irgendwie das machen und 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 das machen. Wenn du das nach oben meldest, das wirkt doch unglaubwürdig. So, das war halt so das Ding, sie hatten halt alles vorliegen und Netanyahu meint so, naja, wenn du das nach oben meldest und dann passiert nichts, hast du ein Problem. Das war halt so viel, dass du das nicht mehr.
Das war so das, unvorstellbar.
Das war halt so, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass das Land auch so ein bisschen halt gestudert hat. Ich meine, Netanyahu hat das Land gespalten, die Reservisten waren im Streik, die Bevölkerung war tief gespalten, man hat die Hälfte des Landes hat im Prinzip demonstriert, es gab irgendwie Bilder mit massiver Polizeigewalt auf der Straße, die Polizei war mit Pferden gegen die eigene Bevölkerung auf der Straße, also solche Bilder haben wir aus Israel gesehen. Mittlerweile sehen wir ganz andere Bilder, aber das war die Realität im Februar und im März und im April. Und das ist sie schon seit letztem Jahr und das ist sie bis kurz vor davor gewesen. Die Justizreform sollte ja durchgezogen werden.
Sag mal, wie kann denn Israel dieses Tunnelsystem übersehen haben?
Das Tunnelsystem ist bekannt, das kannst du halt nur nicht kaputt machen. Das ist das Problem.
Ich habe heute ZDF Bilder gesehen, die haben Tunnel, da kannst du mit Motorrädern drin rumfahren.
Ja.
Die haben praktisch so das, was bei uns ein U-Bahn-Tunnel ist, das haben die da unten.
Naja.
Wahnsinn, was die da unten haben.
Ja, also erstens nein.
Und das ist natürlich genial, ne? Weil das kannst du mit von oben her eben. Das ist ein Luftschutzbunker, da kannst du von oben nichts machen. Ja, da musst du praktisch mit Bodentruppen reingehen.
Ja, eben das.
Wenn du einen Eingang zum Tunnel findest.
Und zweitens muss man halt auch sagen, das hat natürlich mit unseren U-Bahn-Schächten nichts zu tun, weil die sind halt ein, zwei Drittel so groß. Also, und ja, weißt du, warum man da mit Motorrädern durchfahren kann? Weil man die Spiegel abgebaut hat, damit es besser geht. Also, die sind halt wirklich nur so breit, da ist da ja auch
ein
Motorraddurchfall. Ja, natürlich.
Es ist halt ein Rückzugsraum, wenn du Geiseln hast, ne?
Ist, ja, natürlich.
Das ist schon nicht unpfiffig.
Nee, blöd. Ganz ehrlich, blöd sind die nicht. Auch nicht. Und, und ja, das Ding ist so ein bisschen, was Pavel auch sagt, was ich auch irgendwie, was glaube ich auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, ist, dass die sich, glaube ich, ein bisschen über sich selber gewundert haben. Weil die Hamas, ja. Also es ist so ein bisschen.
Dass das so gelaufen ist, oder wie?
Ja, also es gibt wohl tatsächlich unter vielen Experten tatsächlich die Einschätzung, that was a bit too big. Also eigentlich wollte man so viel gar nicht erreichen. Also man hat da mehr erreicht, als man sich so eigentlich vorgestellt hat, dass man schafft.
Lag das an dieser schlechten Information der Israelis?
Keine Ahnung.
Die haben ja wohl auch eine gewisse Zeit gebraucht, um die Abwehr überhaupt zu mobilisieren. Ne?
Ja, keine Ahnung. Man ist besser reingekommen, man ist besser durchgekommen, als man dachte. Ja, und hat dann auch Dinge geschafft, wo man auch so denkt, so ja, okay, krass. Also man hat ja es wohl geschafft, tatsächlich Militärstützpunkte zu übernehmen. Tatsächlich die Israelis aus ihren Stützpunkten zu vertreiben und ist denn tatsächlich mit gepanzerten Fahrzeugen der israelischen Armee als Hamas-Terrorist durch Israel gefahren.
Ich meine,
ein größeres, also viel das ist doch krasser.
Entschuldigung,
ja, natürlich,
das ist doch eine Demütigung.
Ja, natürlich ist es das. Und das ist passiert.
Selbst happened.
Ja, es ist total krass. Ja, auf jeden Fall.
Oh, Backe.
Ja. Das, ja, ja. Ja, na gut.
Das ist natürlich, das ist klar, dass die Regierung Netanyahu das nicht überlebt, ist völlig klar.
Ja. Aber im Moment, sie hat es ja schon nicht mehr überlebt. Also die extremen Rechten sind ja raus. Wir haben eine Einheitsnotstandsregierung für den Krieg. Und ja, die Gegenoffensive lässt auf sich warten. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen.
Ja, denn das hat ja was unmittelbar damit zu tun.
Genau, und zwar nämlich,
hast du angeschleppt, auch angeschleppt, weil ich war ja im Urlaub, du musstest ja Themen anschleppen.
Ja. Und zwar kommen wir erst zu den Demonstrationen zum Gaza-Konflikt in Berlin. Da gab es mehrere verschiedene. Es gab auch eine sehr breite Diskussion über die Verbote der Demonstration. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, worüber man, glaube ich, auch mal diskutieren müsste und worüber relativ wenig diskutiert wurde, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr bedenklich. Man hat ja denn tatsächlich in Berlin irgendwann relativ rigoros Palästinenser-Demos verboten und auch sämtliche Nachfolgedemonstrationen teilweise für eine Woche oder zwei verboten an Orten.
Und dazu hat sich mindestens ein Jurist auch sehr kritisch geäußert.
Ja, der hat gesagt, das ist eigentlich verfassungsrechtlich nicht haltbar. Der Witz ist aber, dass das durch Gerichte nie überprüft wurde, weil die Leute, die das angemeldet haben, so wenig Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat haben, dass sie dagegen nicht geklagt haben. Und das finde ich hochbedenklich.
Ja, das finde ich auch. Wo hast du denn das her, dass sie diese Bedenken gegen den deutschen Rechtsstaat hatten?
Abendschau.
Ah ja.
Also die Abendschau hat darüber
mal... Die Abendschau hat
darüber berichtet, die hatten auch jemand da aus der palästinensischen Community, die Palästinenser,
also ich weiß es
ja, von und ich meine,
der hat es in der Lage der Nation auch sehr, sehr kritisch gesehen. Ja. Und ich persönlich hatte vorher schon ein komisches Gefühl, einfach alle pro-palästinensischen Demos zu verbieten.
Wie heißt der, Ulf Battes?
Ach ja, der, hm?
Der hat es auch sehr. Er meint, das ist einem im Prinzip, ist das.
Das ist Verfassungsrecht, der Debatte ist, ne?
Ja, genau. Er meint, das hält von dem Gericht nicht stand.
Nee.
Also wenn du das wegsagst, ist das weg, fertig.
Nee, vor allen Dingen, was halt auch das Üble daran ist, dass es,
so die generell Palästinenser so lange
komplett schon mal als Hamas-Unterstützer diffamiert, ne? Wer pro-Palästina ist, der muss dann auch pro-Hamas sein. Und das ist ja nun überhaupt nicht der Fall.
Ja, obwohl man sagen muss, es gab tatsächlich ja dann auch, das Problem daran ist tatsächlich, dass es gab tatsächlich ja einen Vorfall. Das war, glaube ich, das erste Wochenende. Da gab es eine Demo, die angemeldet war, am Potsdamer Platz mit, ich glaube, 50 Leuten, eine Friedenskundgebung, nicht in Verbindung mit der Hamas, für Gedenken an Israel. Und die ist ja dann wirklich über Social Media gestreut worden. Am Ende waren es 2000 Leute, inklusive Frauen und Kinder. Es standen Wasserbewerfer bereit, die nicht zum Einsatz kamen. Woraufhin ja denn diese, man gesagt hat, die auch dieser komische Verein da angemeldet hat, der hier denn auch relativ schnell ja schon in die Kritik kam, der jetzt auch verboten werden soll, der übrigens auch eine sehr interessante Geschichte hat, warum er nicht verboten ist, weil der irgendwie der PFLP nahe steht und damit eigentlich eher einer christlichen Untergrundbewegung gegen Israel nahe steht, aber halt auch klar antisemitisch ist. Aber wie heißt denn dieser komische Verein? Der da auch die Süßigkeiten verteilt hat.
Ach, der mit S irgendwie, ja.
Ja, genau. Wer will, kann googeln. Ich komme jetzt nicht drauf, ich google.
Ich komme nicht. Schattenreaktion oder so.
Was?
Hat die Schattenredaktion was gefunden?
Weiß nicht, die Schattenredaktion kann ja mal gucken.
Nein, die schlafen.
Ich.
Also außer uns hat nur noch einer, der ist ganz schwache Schattenredaktion.
Ich kann ja mal kurz.
Ja gut, aber ich finde, dass diese, übrigens hat Nordrhein-Westfalen, mit, da ist ja der Reul-Innenminister und das ist ja durchaus kein Linker.
Ja.
Die lassen die Demonstrationen weitaus mehr laufen als in Berlin. Die gehen wirklich nur in die Demo rein, wenn dort Straftaten begangen werden oder eben verbotene Parolen, ne? Also israelfeindlich und sowas.
Man, allerdings
da
muss
gehen die,
man,
die gehen viel selbst, also mit präventiv verbieten ist da nichts.
Ja, allerdings muss man jetzt sagen, das hat sich in Berlin dann auch wieder abgekühlt. Also wir hatten ja hier gerade nach dem 7. Oktober wirklich krasse Gewalt auch auf den Straßen und auch gegen Juden. Können wir eigentlich mit in dieses Kapitel packen, weil dann können wir noch mal auf die Demos zurückkommen.
Ja, das nächste Kapitel gehört praktisch dazu.
Genau,
dann machen wir das jüdische Mitbürger.
Und das können wir dann eins mal danach können wir noch mal auf die Demos kommen. Es gab auch mittlerweile wieder friedliche Palästinenser-Demos. Auch am Sonntag gab es wieder eine große Pro-Palästinenser-Demo hier in Berlin. Die finden auch wieder statt mittlerweile. Aber wir hatten ja hier teilweise tatsächlich Ausnahmezustand in Berlin.
Ja.
Rund um die Sonnenallee hatten wir hier tatsächlich Silvesterzustände um.
Die Sonnenallee hat ja nicht umsonst den Beinamen Klein Beirut.
Weiß ich nicht. Aber da waren dann auch einen Freitag mal wirklich alle Geschäfte zu, bis auf einen, und da gab es einen Buttersäureanschlag und so eine Dinge. Das ist schon richtig, richtig eskaliert und die Polizei ist da auch mit einem massiven Aufgebot rein, hat dann auch tatsächlich angefangen, wirklich Kreuzungen auszuleuchten und so, und man hatte schon Angst, dass man hier eine Stimmung hat, wie die schlimmer ist als vorm 1. Mai und so eine Dinge, hat man hier gesagt. Und das war schon krass.
Ja, das waren die Demos. Und dann haben wir die Situation ja, dass sich eben jüdische Mitbürger in dieser Stadt nicht mehr so wohlfühlen.
Ja, es gab einen Anschlag auf einen vereitelten Anschlag auf eine Synagoge in Charlottenburg oder so, in Wedding, und vereitelt hat man den, weil der Wachschutz wohl aktiv war. Was denn so hieß hier? Ja, der Wachschutz war ja da, und deswegen war das irgendwie so, dass
da sind wohl zwei Mollys geworfen worden, die nicht gezündet haben.
Nee, die davor gezündet, die haben gezündet, aber zu weit weg, und deswegen der Wachschutz konnte schnell löschen, und deswegen ist das Sicherheitskonzept ja aufgegangen.
Aber, ja, okay, aber wir haben auch Fälle gehabt, wo eben Wohnungen mit Davidstern markiert wurden.
Ja.
Und das erinnert dann doch an übelste Zeiten, wo jüdische Geschäfte markiert wurden. Und das geht gar nicht.
Ja, oder auch Davidsterne auf dem Bürgersteig, das fand ich ja noch.
Ja, damit die Leute drauf treten, ja.
Ja.
Ich werde ihnen den Gefallen nicht tun.
Ja,
also das ist ganz übel.
Ja.
Da merkst du aber auch, was wir da für einen verkappten Sumpf haben, ja, der dann bei solchen Gelegenheiten trauen die sich dann raus.
Ja.
Also mindestens was Aktionen angeht.
Das ist
ein irrsinniger Sumpf.
Ja, Sami Dun habe ich gerade gefunden.
Ah ja. Okay. Genau.
Der soll auch verboten werden. Ich habe tatsächlich, was das angeht, da heißt es ja immer so, ja, das ist der importierte Antisemitismus. Der ja auch gar nichts mit uns zu tun hat.
Nee, überhaupt nicht.
Was?
Nee, hat er auch nicht.
Ach so,
das ist alles diese Migranten. Das sind alles diese Araber, die hier reinströmen. Ja, also sag mal, das kann aber nicht wahr sein.
Also erstens sehen wir erstens ist es so.
Das ist zu billig.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, nee, es ist doch viel schlimmer, weil das ist Reimport. Das ist Reimport.
Ja, genau, das ist Reimporte, ja. Und die sind immer so billig, ne? Ja.
Nee, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so ein bisschen, hörst du mich nicht?
Was ist jetzt?
Ich hatte irgendwie kurz gedacht,
dass ich mich selber höre. Ist die Leitung weg oder was?
Nee, ich höre dich. Hörst du mich?
Ist doch noch alles da, oder?
Ja,
die Leitung steht doch noch. Was ist denn los bei dir? Warum hörst du mich nicht mehr?
Eins, zwei, drei. Frank?
Ach Moment, ich höre dich wieder mal nicht.
Ja, genau. Ich höre dich die ganze Zeit. Aha. Ich sag ja, du hast bei dir mal wieder was abgestürzt.
Das kenne ich doch.
Ja, genau.
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Ja, sehr schön.
Das ist wieder dieser blöde Fall, wo der umspringt auf Internal Audio. Ich glaub's ja nicht, ey.
Ja, ich habe mich kurz selber gehört, deswegen dachte ich, umgesprungen.
Kann nicht wahr sein. Muss ich in diesen Volume Controller gehen und sagen, okay, also der Studio Link Output geht jetzt bitte mal nicht mehr auf analog, sondern der geht auf H6 Pro, bitte. Ich kapier's nicht.
Ja, zurück zum Thema.
Zurück zum Thema, wo waren wir?
Gewalt gegen Jüdinnen.
Ach so, Importe. Reimport,
genau.
Ja, ist ein Reimport.
Ja, und zwar ist es so, dass die Araber, die in Palästina, die waren zwar so ein bisschen so, ja, eigentlich waren die eher gegen Christen und so gegen die Juden, wir haben die damals besiegt, so, die waren denen gar nicht so doll eingestellt, aber die Nazis hatten ja wirklich was gegen die Juden. Und
ja, hatten sie.
Die haben während der Zeit, in der sie an der Macht war, gezielt auf Arabisch antisemitischen Wahn im Nahen Osten verbreitet. So, und ja, der Mufti von Jerusalem hat dann auch irgendwie mit den Nazis kollaboriert und trat dann auch der SS bei und sowas. Und,
ah ja.
Ja, und deutsche Kriegsverbrecher fanden dann auch irgendwie nach dem Sieg der Alliierten Aufnahme in Syrien und sowas, weil das dann halt auch irgendwie gewirkt hat. Also das ist halt wirklich. Und
wobei,
ich meine, bei Hubert Aiwanger hat man ja auch gesehen, dass das nicht wirklich alles Importware ist. Ich meine, gut, außer Bayern ist jetzt Ausland, aber das sehen die recht.
Aber du musst ja, es war ja, heute wohl auch eine Aktion im fernen Dagestan, wo ein aus Tel Aviv kommendes Flugzeug.
Gestern Abend.
Gestern war das schon, ne?
Ja, alter
Falter. Also da ist ja, ja. Das Komische ist ja dann, dass dieser Antisemitismus, ja, okay, du hast bis zu einem gewissen Grad, hast du recht mit dem Reimport, aber der ist ja weltweit immer noch vorhanden, ne?
Ja, klar. Ja, der ist ja auch weltweit gerade unter den Muslima denn leider verbreitet, also nicht überall, aber teilweise halt.
Ja.
Ja, so ist das leider. Ja.
Aber immerhin hat sich ja jetzt die Demosituation hier in der Stadt etwas entspannt.
Wir hatten Sonntag wieder einer, also insofern, also wir hatten vorhin Sonntag wir hatten diese Woche Sonntag eine Großdemo für Palästina. Wir hatten letzte Woche Sonntag eine Großdemo für Israel auf der Straße des 17. Juni. Wir hatten letztes Woche.
War das die vom Brandenburger Tor?
Ja, ja.
Wo man gesagt hat, es waren viel zu wenig Leute, da haben sich ja einige beklagt, es seien so wenig gekommen.
Ja, kann sein. Und davor hatten wir ja auch eine Demo für Palästina und es ist ein schwieriges Thema. Lass uns zum nächsten Thema übergehen, apropos
Schwierig. Können wir machen.
Genau, ein AfD-Politiker hatte einen Haftbefehl und ist jetzt
wegen Volksverhetzung zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, hat einen Haftbefehl gekriegt.
Wurde heute festgenommen?
Ja. Der Name ist bekannt, ein gewisser Halemba, 22 Jahre alt, in den Bayerischen Landtag gewählt worden.
Genau.
Die haben ihn kurz vor Erreichen der parlamentarischen Immunität, haben sie ihn weggefangen. Das finde ich prickelnd, ja.
Wieso wieso der ist ja gar die Immunität wurde heute aufgehoben.
Genau, für alle Fälle haben sie ihn, obwohl er schon vorher saß, für den Fall haben sie schon mal erste Amtshandlung im Landtag in Bayern war, Aufhebung der Immunität von dem Typen.
Vorsicht, ich glaube, sie hätten ihn wieder freilassen müssen sonst. Bin mir da nicht so sicher, was passiert wird, wenn das.
Da bin ich mir vorsichtig.
Also wenn
haben wir Juristen in der Hörerschaft?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn der Landtag jetzt die Immunität nicht aufgehoben hätte. Ich meine natürlich, also sobald Ermittlungen anstehen, hebt der Landtag meistens die Immunität.
Ja, auf. Ja. Aber die Frage ist, naja, das ist ja sozusagen danach. Wie ist denn das mit dem? Du darfst ja nicht nachträglich für was, ein Gesetz darf ja nicht rückwirkend angesendet werden, das ist aber hier was anderes. Das Verfahren läuft. Wird der dann plötzlich immun oder nicht? Oder so? Das ist eine interessante Frage. Wir bitten die Juristen in der Hörerschaft mal um Kommentare. Ja, man ist dann in die Burschenschaft eingerückt in Würzburg. In Würzburg gibt es wahnsinnig viele Burschenschaften. Und ich suche gerade den Namen dieser Burschenschaft, der ist auch so
Teutonia
schön.
Teutonia Prag zu Würzburg.
Ah, Teutonia Prag zu Würzburg. Und man hat dort in den Räumlichkeiten wohl so ein paar belastendes Material gefunden. Da waren wohl einige NSDAP-Devotionalien und sowas. Ja. Also es ist kein Vorurteil, wenn man sowas bei Burschenschaften vermutet. Es ist echt schlimm. Ja, die kriegst du auch nicht tot. Ja, und also ich weiß auch von Leuten, die in Würzburg studiert haben, dass da viele dann in diese Burschenschaften eingetreten sind nach dem Motto, da gibt's dann so auch der Papa von dem anderen, der kann einem dann einen Job besorgen, egal wie blöd man ist. Da ist unheimlich viel Geflecht und und so Klüngel. Jetzt haben
wir ja Klüngel. Das ist Klüngel.
Ja. Ja gut, also der ist jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen, der ist 22 Jahre alt, sieht aus wie vom Stil also ein bisschen amtorisch angehaucht, der Typ. Ja,
weiß, er will halt seriös. Der sieht irgendwie noch ein bisschen schlimmer aus als Amthor, finde ich.
Das ist jetzt Lookism, was wir hier treiben, ne?
Ja, sorry. Scheiße. Ich mach das nachher gleich in die andere Richtung nochmal wieder. Alles gut.
Das nächste Thema ist ein toter V-Mann.
Ja, passiert halt mal.
Die Tagesschau exklusiv berichtet, dass ein V-Mann der Frankfurter Polizei in Spanien ermordet wurde. Recherchen zeigen, dass der Informant offenbar selbst sehr aktiv im deutschen Drogengeschäft war. Politiker aus Hessen fordern jetzt Aufklärung. Der Artikel sagt, es wirkt wie ein aus Fiktion blutige Realität geworden. Die Parallelen sind frappierend. In der Netflix-Serie Skylines aus dem Jahr 2019 geht es um das Rap-Music-Geschäft in Frankfurt und um Drogenhandel. Eine Frankfurter Kriminalpolizistin wirbt darin einen jungen Mann vom Balkan an, schickt ihn los, um eine Bande von Rauschgiftdealern zu infiltrieren. Am Ende wird der Spitzel enttarnt. Die Kriminellen fesseln ihn an einen Stuhl, foltern ihn und töten ihn schließlich. Auf ähnlich grausame Weise endete auch das Leben des echten Spitzels der Frankfurter Polizei. Ja, den hatten sie in die Drogenszene infiltriert und der wurde dann auch gefesselt an einen Stuhl mit Plastikfolie um den Hals und Kopf gewickelt, mit zwei Schüssen im Hinterkopf aufgefunden. Okay, es soll Hinweise geben, dass er vor seinem Tod als Informant der deutschen Polizei enttarnt worden sein könnte.
Okay.
Ermittler vermuten, dass K. gefoltert wurde. Seine mutmaßlichen Mörder, die aus Deutschland stammen sollen, sind auf der Flucht. Also der soll auch als V-Mann in diesem Drogengeschäft nicht nur diese Drogengruppe ausspioniert haben, der hat da auch hübsch selber noch mitgehandelt.
Okay.
Also man würde das vielleicht in Geheimdienstkreisen als Doppelagenten bezeichnen, sag ich mal. Der hat dann wohl auch mal eine Linie gezogen und Zeugs besorgt und so.
Okay.
Und dann ist er aber offenbar enttarnt worden und dann haben die keine Gnade gekannt, ne? Dann ist der V-Mann-Führer verweigert die Aussage. Ist auch in Hessen normal, ne? Temme weiß auch von nichts. Also schönes Ding. Interessanterweise habe ich das nur an einer Stelle gefunden, nämlich diesen Tagesschau-Artikel auf der Tagesschau-Seite.
Ja.
Mit Tagesschau exklusiv. Aber wieder mal so ein hübsches Ding. Bin gespannt, ob das noch mal irgendwann ein bisschen höher kommt.
Oh, und jetzt kommen wir zum WTF. Also ich habe mir den mal durchgelesen, der ist wirklich schön. Und zwar geht es da um eine Ordnungswidrigkeit. Und zwar hat ein findiger Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt, ich gucke gerade mal, Lübeck, einen Mann beim Pipi-Machen am Strand erwischt, und zwar im Dunkeln, und hat ihm das Amt verhängte daraufhin ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro wegen Belästigung der Allgemeinheit, grob ungehörige Handlung, wie es dabei steht.
Grob ungehörige Handlung, finde ich mal prickelnd.
Das ist schöner Behördendeutsch.
Ja.
Genau, und der Mann ist daraufhin vor Gericht gezogen. Weil er wollte das halt nicht zahlen und ist halt vom Gericht gegangen. Und das Gericht sah das nun Anlass, die vom Ordnungsamt angeführte Belästigung der Allgemeinheit sei nicht erkennbar. Der Mann sei allenfalls schemenhaft zu erkennen gewesen, hier ist es in der Hotels begründet. Es habe sich auch niemand belästigt gefühlt. Am Meer gäbe es eben anders als in den Bergen oder am Wald keine andere Rücksichtsmöglichkeiten als die möglichen Zuschauern dezent den Rücken zuzukehren. Schließlich wird es in der Urteilsbegründung fast poetisch. Der Mann hat unter dem Weiten des Himmelszeltes nichts mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Spielsaum der Ostsee. Und so resultiert aus dem kleinen Geschäft eine ganz grundsätzliche Erkenntnis, die auch an den Stränden Mecklenburg-Vorpommern bis hinauf bis auf weiteres Gültigkeit besitzt.
Ich finde ja diesen Text, dieser fast poetische Text, das ist ja die reinste Verarsche für den Typen, ne?
Für den Ordnungsamt Mitarbeiter.
Für dieses Ordnungsamt, die kriegen doch damit ein dickes Ding übergebraten, ne?
Ja, vielleicht hatten die auch mal irgendwie noch was persönlich miteinander zu klären. Man weiß es ja immer nicht so genau.
Aber weißt du, sag mal, die haben aber auch nichts anderes zu tun. Ja, ja, das ist halt das. Und dann kannst du natürlich auch sagen, der Typ hat auch nichts anderes zu tun, als das Gericht damit zu beschäftigen. Aber das, finde ich, war richtig. Denn die anderen, die haben sich doch derart lächerlich gemacht. Ja. Ey, sag mal, geht's noch?
Ja. Auf jeden Fall.
Ich finde es katastrophal.
Ja, kommen wir zum Ausklang. Soll ich die Predigt eigentlich jetzt denn vor dem Outro machen oder danach?
Wir hatten es als Bonustrack gedacht.
Genau, ne? Dann machen wir es als Bonustrack. Dann mache ich es danach. Und schneid es denn noch richtig ran. Genau. Dann kommt die einfach.
Na, du setzt mit dem letzten Takt des Outros setzt du an. Oder hast du es nicht vorliegen, den Text?
Ich habe es vorliegen, aber ich habe es nicht als Audio eingesprochen schon.
Nee, brauchst du auch nicht.
Nee, ich werde das jetzt nochmal rezitieren.
Live und in Farbe.
Genau, ich habe leider keine Originalaufnahme.
Es gibt keinen Mitschnitt.
Nein, es gibt keinen Mitschnitt. Egal. Das ist halt nicht möglich da.
Gut, dann haben wir halt keinen Kirchenhall.
Nee. Ach, den haben wir nicht. Den hätten wir ja auf dem Mitschnitt auch nicht. Genau. Würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Wir verabschieden uns. Wollen wir noch auf, wir müssen, glaube ich, noch auf Sarahs Wiederkehr hoffen.
Wir freuen uns und hoffen ganz doll und.
Dass wir dann wieder zu dritt sind beim nächsten
Mal. Hoffen, dass wir beim nächsten Mal wieder zu dritt sind, ja. Ganz genau.
Das war's für heute.
Das war's, genau.
Wir sagen Tschüss.
Tschüss. Predigt von Paula Schümann vom 29. Oktober gehalten in der Verklärungskirche Adlershof. Ich bin nicht weg, ich bin trans. Hier haben wir gerade eine Dreck-Performance gesehen. Ich bin das nicht, ich bin trans. Aber warum sage ich das? Warum mache ich darauf aufmerksam? Es ist nicht klar, dass Transmenschen nicht weg sind. In der Mehrheitsgesellschaft und in den Medien wird das gerne mal in einen Topf geworfen. Travestie, Dreck, Trans. Aber was ist das eigentlich? Travestie ist das Spiel. Man geht auf die Bühne und performt meist das andere Geschlecht. Meistens, aber nicht immer, sind es Cis-Männer, die in Frauenkleidern auftreten. Drag ist die Show. Hier geht es um mehr als nur auf der Bühne zu stehen. Hier tritt man teilweise unter das Pseudonym auf und will auch abseits der Bühne als diese Figur performen. Trans sein ist das Leben. Ich bin eine Frau und das bin ich immer, jede einzelne Minute. Ich kann mir das nicht aussuchen, ob ich gerade mehr oder weniger stark in meinem nicht der Norm entsprechenden Körper angeschaut werden will. Ganz egal, ob in der Kirche, im Supermarkt, in der S-Bahn oder in einem queeren Safe Space. Während alle anderen queeren Menschen sich in einem queeren Safe Space endlich mal queer und safe fühlen dürfen, bin ich dort einfach nur safe. Queer bin ich immer. Überall. Das ist mein soziales Geschlecht. Meine Identität, mein Leben. Ich lebe immer so und performe damit im Alltag als Frau. Das mache ich. Das machst du. Das machen wir alle. Jeden Tag aufs Neue. Und was ist dann mein biologisches Geschlecht, wirst du fragen? Biologisches Geschlecht? Ja, es gibt sie, die biologischen Geschlechter. Nun wirst du mich fragen, wie viele sind es? Nun, zwei sind es nicht. Wie viele sind es dann? Drei sind es auch nicht. Es gibt viele biologische Geschlechter. Für manche haben wir Namen. Cis, Trans, Inter, Non-Binary. Für manche kennen wir kaum die Namen Demi-Girl, Demi-Boy. Am Ende ist biologisches Geschlecht ein Spektrum. Es gibt wahrscheinlich deutlich mehr biologische Geschlechter, als soziale Geschlechter und für die meisten haben wir noch nicht einmal Namen. Und vielleicht ist jeder Körper so individuell, dass er sein eigenes biologisches Geschlecht hat. Bringt eure Körper als lebendige und heilige Gabe dar, an der Gott Freude hat. So haben wir es gerade im Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom gehört. Jeder Körper ist lebendig und Gott hat Freude an ihm. Jeder Körper, auch deiner, auch meiner. Ich bin nicht im falschen Körper geboren. Auch mein Körper ist eine heilige Gabe Gottes. Mit seinem Transsein, mit dem ich nicht leicht in mein angestrebtes soziales Geschlecht passe. Mit seinem Autismus, mit dem ich öfter mal anecke. Mit seinem Übergewicht, mit dem ich überall dann auch noch auffalle. Zusätzlich zu allem anderen. Ja, ich bin zu schwer. Und hier bin ich zum Glück noch ein wenig privilegiert. Man sieht mir mein Gewicht nicht möglich an. Wenn ich sage, dass ich 155 Kilo wiege, bekomme ich meist sehr überraschende Blicke zurück. Aber ja, es ist wichtig, dass auch dicke Menschen sichtbar werden. Jeder Körper hat Schwachstellen. Bei mir hat es das. Ist es das? Was ist es bei dir? Auch dein Körper hat Schwachstellen. Nimm dir kurz Zeit und denke drüber nach. Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von den Strukturen dieser Zeit frei. Römer 12,2. Ich bin trans und es gibt Menschen, die sind Drag. Und es gibt Menschen, die sind Drag und trans. Alles ist valide. Zusammen müssen wir gegen den Strom schwimmen und uns frei machen von den Strukturen unserer Zeit. Lasst die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lasst die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht. Lasst die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Amen.